Der Geist weht, wo wir wollen. Heute Abend werden Sie die größte Salbung erleben, die Sie je in Ihrem Leben erlebt haben oder erleben werden. Ich bin kein gewöhnlicher Prediger. Das waren die Worte Benny Hinns. Mit diesen Worten hat sich Benny Hinn in der Sporthalle in St. Jakob in Basel 1993 den gebührenden Respekt verschafft. Den direkten Berührungen des großen Meisters und seinem lautstarken Pusten durch das Mikrofon, ich tue das jetzt nicht, erlagen die meisten, da sich auf dem Podium einige befanden oder in dessen unmittelbarer Nähe, sie fielen zu Boden. Die Tatsache, dass das Umsinken der Leute mit vielen menschlichen Mitteln stimuliert und herausgefordert wurde, rechtfertigt daher eine echte Prüfung. Welche Kräfte werden hier, wessen Geist vollbringt hier Zeichen und Wunder? Bei dieser Darbietung fand keine Bibelauslegung statt. Die Bibel blieb geschlossen. Es war auch keine Rede von Sünden und Buße. Hier ging es nur um ein Thema: Geistwirkungen, Manifestationen und Selbstdarstellung des Evangelisten, das in seinen akzentuierten Worten über seine Person zum Ausdruck kam. Die Verstärkeranlage, oft bis zum Rande des Erträglichen hochgesteuert, wozu das Ganze? Das ist eine Show. Akzent dieser und ähnliche Veranstaltungen signalisieren alle das Gleiche. Der Geist weht, wo wir wollen. Ich persönlich stelle bei all den pfingstlich-charismatischen Erscheinungen nicht mehr die Frage, sind das Geistwirkungen von unten oder von oben? Die Frage ist für mich persönlich nicht mehr evident. Meine ganz persönliche Auffassung, speziell über die Glossolalie, über das Zungen, wie sagte da jemand heute Morgen, Zungenschnattern, nicht? Ist die Gemeinde Jesu wurde durch das Ausgießen des Heiligen Geistes zu Pfingsten gegründet und durch das Sprach- und Hörwunder bestätigt. Es erfolgte eine große Erweckung durch die Rede des Petrus. Durch das Pfingstwunder war offenbar geworden, Christus war verherrlicht und hatte wie verheißen den Heiligen Geist als Helfer gesandt. Die Botschaft, Herr ist Christus, lief von nun an durch die Ökumene, nicht zu verwechseln mit der heutigen Ökumene. Gewisse Verwandtschaft ist drin. Damals war es der Erdkreis, das Römische Reich, das antike Rom. Von da an durch bis an die Enden der Erde, also bis zu den Grenzen Roms. Ich glaube auch, dass Sprachen, Zeichen und Wunder nach Pfingsten noch vonnöten waren. Denn man hatte das Pfingstereignis sicherlich bald vergessen, als sich die Gemeinden allmählich gefestigt hatten, wurden diese Erscheinungen weniger und weniger. Sie wurden überhaupt überflüssig. Die Wiedergeburt war das Geschenk Gottes. Und die Frage, musste sie noch jetzt oder heute durch die Gabe des Zungenredens bestätigt werden? Die Heiden verkündeten damals bereits in ihren Zungen, nachdem sie die Botschaft gehört hatten, in ihren Zungen und in ihren Sprachen durch Gottes Geist, durch den sie zum Leben gekommen waren, die Botschaft. Sie benötigten dazu keine besondere Gabe des Zungenredens. Sie sprachen in ihren Sprachen weiter, damit sie jeder verstehen konnte. Und fragen wir uns selbst heute offen und ehrlich, was hätte ich mehr als mein wiedergeborener Mitbruder, der nicht in Zungen spricht, was hätte ich mehr, wenn ich Gottes Ja besitze, wenn Gottes Geist in meinem Herzen ist, dann bin ich erlöst. Mehr als erlöst sein kann ich nicht. Wer durch Christus das neue Leben geschenkt bekommen hat, kann auch keine größere Botschaft verkünden als Herr ist Christus. Das ist die Botschaft, die wir von Herzen glauben und die mit dem Munde bekannt werden muss. Jeder in seiner Muttersprache, die verständlich ist, so lehrt es jedenfalls Paulus im Römer Kapitel 10, im Vers 9 bis 13. Wer diese Botschaft unter Mithilfe und Mitwirkung des Heiligen Geistes so weiterzugeben vermag, dass sie jeder verstehen kann, ist seinem Auftrag als Gottes Kind nachgekommen. Darum stelle ich für mich persönlich die Frage, was wird dann oder für was wird das Zungenreden dann noch benötigt oder das Ruhen im Geist oder das Gackern wie eine Henne oder das Brüllen wie ein Löwe? Worin liegt der Sinn? Haben jene, die diese Manifestationen erleben, einen Vorteil gegenüber ihren Geschwistern? Sind sie von Gott bevorzugt? Sind nicht auch heute diese Zeichen und Wunder, einschließlich der Zungenrede, ebenso bei den Schamanen oder heidnischen mystischen Religionen vorhanden? Glaube nicht auch jene an die Gaben von ihren Göttern? Es dürfte nicht schwierig sein, zu beurteilen, von wo die erbetenen oder erwähnten Gaben kommen. Und wir stellen in Anbetracht der großen endzeitlichen Verführung die Frage, wie soll man die Zeichen und Wunder der Pfingst- und charismatischen Bewegung, ihre Lehren und ihre Gaben beurteilen? Ich persönlich komme aus einem Hintergrund, ich habe das ja auch im Zeugnis dargelegt, der zu nüchtern war, der von Werkdenken geprägt war. Als Zeuge Jehovas wurde unser Gefühlsleben systematisch abgetötet, zerstört, bis wir unser Leben neu wieder in und durch Christus geschenkt bekamen. Im Grunde bin ich dankbar dafür, noch eine Portion Nüchternheit zu besitzen und vielleicht gerade deswegen in der Lage bin, in verständlichen Worten warnend auf Dinge hinzuweisen, die manch einer noch nicht ausreichend zu beurteilen vermag. Der Schwerpunkt meiner Ausführung ist Pfingstgeist und Charismatik. Wie und wodurch entstanden sie? Zur Beantwortung dieser Frage versuche ich, einen neuen Akzent zu setzen, eine andere Blickrichtung zu zeigen. Und daher auch die zusätzliche Frage, wer steckt dahinter? Wer steckt hinter dem Geist, der dort wehen will, wo er will? Was ist das für ein Geist, der sich imitieren lässt durch Hineinblasen ins Mikrofon und durch technisch verstärktes Rauschen Hunderte auf den Rücken wirft? Ich bin kein gewöhnlicher Prediger. Was soll das bedeuten? Was ist das für ein Geist, der sich gehorsam brauchen oder missbrauchen lässt, wie wir das jetzt beurteilen wollen, bleibt jedem überlassen. Und mithilft, Millionen Fernsehzuschauer mit Zeichen und Wundern in Hysterie zu versetzen. Die Frage, wie wirkt Gottes Geist heute? Wie wirkt er heute wirklich? Wirkt er in den Stürmen der Begeisterung, im Donnern des Mikrofons? Oder nicht doch wie einst in dem leichten Säuseln, griechisch Pneuma, Geist, hebräisch als Ruach, übersetzt mit Wind, wie bei Elia, was einem leisen Gebet entspräche? Elia kam nicht beschwörend mit erhobenen Händen auf das Felsplateau, sondern er verhüllte sein Haupt vor Ehrfurcht vor dem gewaltigen Gott, der im Säuseln kam, nicht im Krachen, nicht im Brausen, nicht im Feuer, einem leisen Säuseln. Und dann ging Elia danach mit verhülltem Haupt in Ehrfurcht seinen Weg zurück durch die Wüste, seinen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Wir werden es lernen müssen, zur Geistunterscheidung in Sachen Pfingstgeist und Charismatik eine neue Perspektive zu beziehen, von wo aus wir einen größeren Weitblick bekommen. Ich möchte versuchen, auf Dinge hinzuweisen, die wenig bekannt sind, möchte aber dabei ausdrücklich betonen und ganz besonders bei diesem sensiblen Thema, dass ich mit meinen Ausführungen keine Personen diskreditieren will. Ich betone das. Es geht nicht um Personen, sondern um den Geist, um die Strömungen und Erscheinungen im christlichen, im ganzen christlichen Lager. Und damit stelle ich die Frage, wie kam es zu der Lehre einer Zweiterfahrung durch den Heiligen Geist, zum Entstehen des Pfingstgeistes und schließlich zur charismatischen Bewegung? Die Beantwortung dieser Frage ist grundsätzlich die Voraussetzung für ein Verständnis der Pfingsterfahrung des zweiten Segens und allgemein zur Beurteilung der charismatischen Bewegung mit ihren Manifestationen. Wolfgang Bühne deutet in seiner Schrift, ich glaube draußen liegt es noch oder lag, Spiel mit dem Feuer, Seite 15, auf den eigentlichen Ausgang der Entstehung des Pfingstgeistes hin. Nämlich, auf Seite 15 sagte ich, glaube ich, auf John Wesley, lebte 1703 bis 1791. Was hat der Erweckungsprediger John Wesley mit Pfingstbewegung und Charismatik zu tun? Welche Theologie vertrat Wesley denn, aus der sich schlussendlich die These des sogenannten zweiten Segens oder des höheren Lebens oder der christlichen Vollkommenheit entwickeln konnte? Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Gedankensprung, der einer späteren Aufklärung dann bedarf, die dann auch kommt, aber für unsere neue Sicht, gerade an dieser Stelle, muss etwas vorweg angeschnitten werden. Bewusst oder unbewusst ging Wesley mit seiner Theologie auf eine Weltanschauung zu der er sich viel später offen bekannte, zum Freimaurertum. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht mancher denkt, was hat Freimaurertum mit Pfingstgeist, Charismatik und dem gesegneten Erweckungsprediger John Wesley zu tun? Viel. Mit der ganz spezifischen Beantwortung dieser Frage wird uns einiges klar über die Pfingst- und Charismatikbewegung. Über John Wesley schreibt das internationale Freimaurerlexikon, ich besitze es, es ist ein notwendiges, übel will ich nicht sagen, aber notwendige Literatur, um über diese Dinge zu sprechen, schreibt darüber: Wesley John, englischer Geistlicher und Begründer der Methodistengemeinschaft, wurde im hohen Alter Mitglied der Union Lodge of St. Patrick, Nummer 367 in Downpatrick. Also die Logenummer von John Wesley in der Loge in St. Patrick war 367. Er war Mitglied einer Loge geworden in Irland. Diese Feststellung ist der Ansatz für eine neue Perspektive, von wo aus wir die Pfingst- und Charismatikbewegung betrachten wollen. Nebenbei auch der frühere Freund John Wesleys, der bekannte Begründer der Herrnhuter Gemeinde, Graf Zinzendorf, war ebenfalls Freimaurer. Wesley und Zinzendorf hatten anfangs guten Kontakt zueinander, aber durch die spätere Lehrmeinung Wesleys über die christliche Vollkommenheit entzweiten sie sich, Verbindungen brachen dann ab. Zinzendorf wird unter anderem auch im Freimaurerbuch von Lenhoff, einen Mitverfasser des Lexikons, in seiner Schrift erwähnt, unter anderem, Zitat: Die Bauhütte, das ist die Loge, gehörte zumeist Angehörigen des hohen Adels an. Die Logenlisten verzeichneten den Prinzen Hessen von Rheinfels und unter anderem Trautmannsdorf und unter anderem Zinzendorf und so weiter. Ich bringe das nur, damit man weiß, dass diese Dinge fundiert sind, nicht irgendwelchen, aus welchen Hintertreppeninformationen. Nun zu dem Fixpunkt unserer Darlegung. Der Pfingstgedanke, die Lehre vom zweiten Segen, entwickelte sich aus der Lehre Wesleys über die christliche Vollkommenheit, die Gott durch sein zweites Jahr schenken müsse. Wesley denkt hierbei über die Rechtfertigungslehre hinaus und sieht in ihr lediglich eine Voraussetzung für den Schritt in Richtung Heiligung, in bewusst anzustrebende Heiligung. Die Auswirkung christlicher Vollkommenheit ist nach Wesley ein völliges Freisein von bösen Gedanken und Neigungen. Und das könne, wie gerade gesagt, nur geschehen, wenn Gott ein zweites Mal spricht: sei rein, und damit die böse Wurzel unseres fleischlichen Sinnes zerstöre. Hier liegt das Verständnis der Pfingstlehre mit der Zweiterfahrung. Das Streben Wesleys nach Heiligung oder menschlicher Vollkommenheit über die orthodoxe reformatorische Lehre des Rechtfertigungsglaubens hinaus entspricht einem spezifisch freimaurerisch-humanitären Denken, zu dem sich Wesley ja durch seinen späteren Logebeitritt auch bekannte. Hinzu kommt bei Wesley noch, er war Anhänger des sogenannten prinzipiellen Universalismus, das heißt der Wiederbringungslehre in der Tradition der Arminianer. Wesley betonte bei jeder Gelegenheit, dass der Universalismus den göttlichen Heilswillen ausdrückt und nannte sich bewusst Arminianer, hatte eine Zeitschrift ähnlichen Namens, Arminien Magazin. Diese Tradition beinhaltet eine gefährliche Tendenz, nämlich eines undogmatischen, toleranten Christentums. Und genau diese Anschauung entspricht dem freimaurerischen Maximen Toleranz und Humanität. Humanität im freimaurerischen objektiven Sinn heißt vor allem das rein menschliche, das heißt das menschliche, insofern es von allem Übermenschlichen und Göttlichen gereinigt und geläutert ist. Mit anderen Worten, autonomes, ausschließlich auf sich gestelltes, von aller höheren, übernatürlichen Gewalt und Norm unabhängiges Menschentum. Ihr Lieben, das ist Freigeist. Was heißt Toleranz im freimaurerischen Sinne? Duldung des Glaubens anderer und Gewissensfreiheit, sich für einen beliebigen Glauben zu entscheiden. Jeder nach seiner Fasson, oder besser, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Sprichwort des alten Fritz, der Freimaurer war. Oder anders formuliert, die Toleranzidee spiegelt sich wieder in einer natürlichen Religion, einem undogmatischen Christentum. Können wir die Bibel gleich zur Seite legen oder an die Wand hängen? Liebe Geschwister, ich möchte, dass wir aufgrund dieser Erkenntnisse weiterdenken, versuchen zu verstehen, was die eigentlichen verführerischen Kräfte im christlichen Lager sind. Wir wollen und wir müssen begreifen lernen, dass es von untergeordneter Bedeutung ist, darüber zu reflektieren, ob das Hühnergaggern eine Manifestation des Geistes von unten ist und das Löwengebrüll des Geistes von oben, das Ruhen im Geiste, womöglich vom Heiligen Geist bewirkt und das heilige Lachen von, was weiß ich, für einem Geist bewirkt wird. Ich betone nochmals, wir beurteilen und verurteilen keine Personen, die diese eine oder jene Manifestation erlebt hat. Wir schmälern auch nicht das Verdienst John Wesleys. Er war ein gesegneter Mann gewesen, der sich aber der Tragweite seiner Heils- oder Heiligungsidee, seines humanitären Zuges und seines toleranten Denkens nicht bewusst war. Ihr merkt zweifellos, um auf die Quelle der Verführung im christlichen Lager zu stoßen, müssen wir doch etwas weiter ausholen. Der erste verführerische Schritt war zweifellos das sich Lösen vom biblisch-dogmatischen Denken. Das im Sinne der Arminianer. Das war ein Schritt über die Rechtfertigung allein durch Glauben hinweg zu einem persönlichen Ringen um Heiligung, die eigentlich in die Rechtfertigung bereits eingebunden ist. Darüber müsste man sprechen, aber jetzt nicht der richtige Moment. Die damit verbundene Manifestationsbereitschaft, dass sich bewusst öffnen für den sogenannten Pfingstgeist oder Zweiterfahrung, wie sie Wesley nannte, führten zwangsläufig und kontinuierlich über die bekannten drei Wellen des Pfingstgeistes bis hin zu den extremen Manifestationen des Toronto-Segens. Es ist ein Phänomen, wie sich aus dem gesteigerten Wunsch der Heiligung, der Erlösung, der Erfahrung und Manifestationen eines Geistes eine Bewegung entsteht, die sich immer schneller ausbreitet. Leider ist dadurch auch manches Ungute in den Gemeinden entstanden. Vor allem große Verunsicherung bei der Geistunterscheidung. Ein undogmatisches Christentum, bei dem das Wort Gottes an zweiter Stelle steht und das geräuschvolle Blasen ins Mikrofon, begleitet von Zeichen und Wunder, sowie Zweiterfahrung mit dem Geist im Vordergrund, führt in die Katastrophe der Verführung. Der Hang zu mystischen Erfahrungen existiert nicht nur in charismatisch-pfingstlichen Kreisen, sondern, wie schon angedeutet, auch im Freimaurertum. So gibt es denn tatsächlich Personen, die christlich sein wollen und sich zum Freimaurertum bekennen, wie John Wesley. Hier aber reichen sie dann jenen die Bruderhand, die These aussprechen, die wir gehört haben als Überschrift und sagen, der Geist weht, wo wir wollen. Was ist damit gemeint? Wo ist dieser Imperativ angesiedelt? In den Worten eines bekannten Freimaurers, der sehr wohl um den Verschmelzungsprozess der verschiedensten Kirchen mit dem Freimaurertum wusste. Sein Zitat: In diesem Amalgierungsprozess, verbinden oder verschmelzen, spielt die Freimaurerei die größte Rolle. Wir Freimaurer der Tradition gestatten uns das Wort eines berühmten Staatsmannes, Doppelpunkt, Katholiken, Orthodoxe, Protestanten, Muselmanen, Hinduisten, Buddhisten, Freidenker und gläubige Denker, soll ich hier gleich mal Evangelikale mit einbauen, sind bei uns nur Vornamen. Unser Familienname ist Freimaurer. Was unter Amalgierung, Verschmelzung zu verstehen ist, das sagt John Pollock, der bekannte Biograf Billy Grahams, dessen Lebenswerk er wie folgt charakterisiert. Er, Billy Graham, war ein christlicher Staatsmann für die ganze Welt, ein Katalysator, der Einzelpersonen und Bewegungen zusammenbringen und einen Prozess der Verschmelzung in Gang setzen konnte. Und genau mit diesem Verschmelzungsprozess haben wahre Bibelchristen ihr Problem. Wo realisiert sich nämlich diese Verschmelzung? Einen ersten großen Prozess stellt die Meldung IDEA vom 7. April 1993 dar unter der Überschrift USA, Baptisten, Doppelpunkt, keine Bedenken gegen die Mitgliedschaft in Freimaurer.
Zitat: Die Logenzugehörigkeit ist eine rein persönliche Entscheidung, auch wenn viele Auffassungen und Lehren der Freimaurer nicht vereinbar sind mit dem christlichen Glauben der südlichen Baptisten. Von den 3,5 Millionen Freimaurern in den USA schätzt man, dass davon etwa 1,3 Millionen südliche Baptisten sind. Soweit die Meldung. Nun nehme man nicht an, dass das alles wäre, diese Verschmelzung, dieser sogenannten Verschmelzungs des Prozesses. Er umfasst genauso die Glieder beider großen Denominationen, nämlich der Katholiken und der Protestanten. Kirchenmänner aller Couleur und Chargen finden sich ein am Logetisch zum Brudermahl. Wie lauteten doch die Worte des Freimaurers? Ob Katholiken oder Protestanten, unser Familienname ist Freimaurer. Und was sicher viele nicht wissen, dass selbst der Vatikan, einschließlich der Päpste von Johannes den 23. ab hundertprozentig, der Göttin Humanitas, der Humanität, opferten, das heißt, Freimaurer waren mit Schutz und ohne Schutz. Das heißt, initiierte oder in der Weltanschauung in Richtung Freimaurertum denkend. Freimaurerischer Geist durchwehte den Vatikan bereits vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Während des Konzils unter der Leitung des Freimaurerpapstes Johannes der 23. und später den nachkonziliaren Schriften. An den Schaltstellen des Vatikans sitzen Freimaurer. Im Vatikan selbst sind 4 Logen installiert. Der Geist der freimaurerischen Revolution, Verbrüderung, ist der Geist des Freimaurertums, der gegenwärtig bewirkt, dass sich die Grenzen der Konfessionen mittels eines undogmatischen Christentums den Verschmelzungsprozess vorantreiben. Man schwimmt immer mehr in einem lauwarmen Wasser der Allversöhnung, um Frieden zu schließen mit dem Allgeist, mit dem Allgott des Freimaurertums oder der Ökumene. Wer Ökumene befürwortet, löst Christentum auf. Das zu erkennen ist für Christen heute dringlicher, als sich mit Geistunterscheidung bei charismatisch-pfingstlichen Manifestationen auseinanderzusetzen, ob sie von oben oder von unten kommen. Ich denke, die Richtung, die wir beginnen sollen zu denken, legen wir heute Abend oder heute Nachmittag hier bestimmt etwas fest. Wir denken darüber nach. Es ist heute wichtiger zu wissen, was auf Verschmelzungskonferenzen wie beispielsweise März 94 in New York geschah, wo prominente Evangelikale mit Katholiken über einen Verschmelzungsprozess berieten, wie die New York Times vom 30. März 94 schrieb, ob, Zitat, ob sie einen einzigartigen Glaubensschritt tun sollten, sich letztendlich gegenseitig als Christen anzuerkennen. In diesem als historische Erklärung bezeichneten Dokument schließen sich Evangelikale mit konservativen römisch-katholischen Führungspersönlichkeiten zusammen, um den Bestand der Wahrheit aufrechtzuerhalten, dass die zweiten und politisch aktivsten religiösen Gruppen des Landes verbindet. Luther würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das mit erleben würde. Evangelische und römisch-katholische Persönlichkeiten halten gemeinsam das Band der Wahrheit hoch. Man wird hier die Pilatus-ähnliche Frage stellen müssen, was ist wohl hier mit Wahrheit gemeint? Hier ist ein erster großer Brückenbogen geschlagen worden zwischen Evangelikalen und der römisch-katholischen Kirche. Der Pfeiler, der diesen Bogen trägt, ist die Toleranz. Und erkennen wir, wohin schließlich die Brücke führen muss. Die Toleranz erweist sich auch als Brückenbogen zwischen Charismatikern und katholischen Persönlichkeiten bei den großen beiden bekannten, hoffe ich, bekannten Missionsobjekten des 20. Jahrhunderts bis zum Jahr 2000, die sogenannte Evangelisation 2000 und die AD 2000, A.D. 2000. Was ist das? Evangelisation 2000 ist die katholische Initiative zur Förderung einer weltweiten Dekade der Evangelisation als Antwort auf den Aufruf des Papstes Johannes Paul II. Zu einer neuen Evangelisierung im Hinblick auf das Jahr 2000. Die Vision gipfelt darin, am 25.12. des Jahres 2000 Jesus Christus zu seinem Geburtstag eine mehrheitlich evangelisierte Welt zu schenken. Von wem evangelisiert? Mit welcher Botschaft? Mit welchem Geist? Ein ähnliches Objekt ist die AD 2000 plus Beyond geschrieben. Darüber hinaus heißt es, ich habe das im Englisch nachgeschlagen. Ich kann nämlich nicht Englisch. Ich muss das immer nachschlagen, was das dann bedeutet. Also über das Jahr 2000 hinaus. Die Maxime dieses evangelikalen Objekts lautet: Eine Kirche für jedes Volk und das Evangelium für jede Person bis zum Jahr 2000. Seine absolute Irritation. Was für eine Kirche? Eine römisch-katholische oder eine evangelische oder eine freie Kirche? Das steht nicht dabei. Beide Missionen unterliegen bereits der Katalysatorwirkung Billy Grahams, wie oben erwähnt, dem Verschmelzungsprozess. Wolfgang Bühne schreibt in dem Buch Die Propheten kommen, Seite 164, auf den großen internationalen Kongressen treffen die Führer von Evangelisation 2000, das ist die katholische, und AD 2000, die evangelikalen, um ihr gemeinsames Ziel zu betreiben. Gibt es da gemeinsame Ziele? Der Konsens lautet: Verschiedene Gemeinden, verschiedene Strömungen und Kirchen müssen lernen, auf dasselbe Ziel hinzusteuern, aber jeder unter seiner eigenen Flagge. Das ist der Tenor auch des New Age. Einheit in der Vielheit. Für diese Bemühungen, die dort vor sich gehen, gibt es den Ausdruck Verbrüderung. Das hat nichts mit der Bruderschaft in Christus zu tun. Die Verbrüderung baut sich auf der Grundlage der Toleranz auf. Das klingt nach Weltverbrüderung. Das geht in Richtung Kosmopolitismus. Weltverbrüderung. Hier geben sich doch bereits wieder die Männer, die im Geiste des Freimaurertums sich die Bruderhand reichen. Das Zitat: Katholiken, Protestanten, ich füge hinzu, Evangelikale, sind nur Vornamen. Familienname heißt Freimaurer. Das müssen wir beobachten heute. Die Phalanx zur Vollendung dieses Endkampfes um Welteinheit, die von Rom her forciert wird, bildet der Freimaurer ohne Schutz, sage ich. Ich weiß nicht, ob er initiiert ist oder ob er in einer vorfreimaurerischen Vereinigung, sprich Roundtable, Lions Und was haben wir noch? Die Rotari. Ob er dort irgendwo, ich glaube schon, dass er irgendwo liiert ist, nämlich Professor und Superökumeniker Hans Küng mit seinem Vizedirektor Josef Kuschel. Ich sage immer, das ist eine gute Zusammenarbeit. Ich spreche hier nur meistens noch von Küng und Kuschel. Eine gefährliche Mission, meine Lieben, die die beiden betreiben. Es gibt zwei Bücher, die sollten wir alle gelesen haben. Weltethos und Weltfrieden durch Religionsfrieden. Die beiden Bücher von Küng und Kuschel sollte man lesen. Sie sind in Mission Weltfrieden durch Religionsfrieden unterwegs. Der Geist der Verbrüderung mit Namen Toleranz, Brüder eines undogmatischen Christentums, bauen an der Religion, an dem Tempel, in welchem alle hineingehen dürfen. Es ist der berühmte Tempel der Humanität, Anbetungsstätte des Allgottes, das große Ziel des Weltfreimaurertums. Der Geist dieses Welttempels ist aufgebrochen und durchdringt das gesamte christliche Lager, hat schon einen großen Teil verdorben. Nun komme ich noch einmal zurück zu meinen Einführungsgedanken kurz. Wo liegt die große Gefahr und wo die Geistunterscheidung gefragt ist? Ich wiederhole, nicht beim Unterscheiden des heiligen Lachens oder des Krähen, Brüllens und sonstigen Manifestationen, ob von oben oder unten. Darüber wollen wir uns in Zukunft gar keine Gedanken mehr machen. Darüber diskutieren wir einfach gar nicht mehr. Sondern wir fragen, welcher Geist leitet jene Männer, die an erster Stelle stehen, um in gewissem Sinne endzeitliche Aktivitäten einzuleiten? Unter wessen Ägide stehen die großen Weltevangelisationen bis zum Jahr 2000? Erwächst daraus schließlich der ersehnte Weltökumene? Finde der freimaurerische Toleranzgeist, der durch alle Ritzen dringt, auch bei uns schon Eingang? Das ist die Frage. Und da liegt die Gefahr der Verführung und das Erfordernis der Geistunterscheidung. Wenn wir die päpstlichen Sirenenklänge Roms hören, Zitat, die katholische Kirche wünscht im Hinblick auf eine gegenseitige Befruchtung, die Einführung positiver und kooperativer Beziehungen mit verschiedenen Glaubensrichtungen und dabei darauf hinwies, dass das Zweite Vatikanische Konzil anerkannte, dass es in allen verschiedenen religiösen Überlieferungen etwas Wahres und Gutes gibt, die Saat des Wortes. Papst Johannes Paul II. Welches Wort meint er denn hier, die Saat des Wortes? Was hätten nach diesen Worten wohl Mose und Josua tun müssen, als sie in das Land Kanaan kamen? Sich von den götzendienerischen Religionen befruchten lassen, nicht? Was hätte Paulus den Ephesern nahelegen müssen? Die Reichtümer der Diana bzw. der Artemis zu entdecken. Das ist der Geist des klassischen Freimaurertums, denn in der Bruderkette des weltweiten Freimaurertums betet jede Person ihren eigenen Gott an, so wie er mag oder wie sie mag. Wie viele Gottesvorstellungen mögen sich da in den Köpfen jener ereignen, die den großen Baumeister aller Welten, so nennen Freimaurer, den Gott, ein S, undefiniert, kein persönlicher Gott, wie wir ihn kennen, ein namenloser Gott. Und trotzdem wollen sie Brüder sein. In welchem Sinne? Wahrlich, das ist gelebte Toleranz im Sinne der Humanität, aber nicht im Sinne von Johannes 17, Vers 21, damit sie alle eins seien. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und dieser Text, der wird in diesen Kreisen, in diesen Strömungen anschauen, missbraucht. Ich möchte zu einem Schulterschluss kommen, bei dem unmissverständlich erkannt werden sollte, mit wem wir es zu tun haben, bei der Behauptung, der Geist weht, wo wir wollen. Kein Wort passt besser zu diesem Schlussteil als das des gesegneten Predigers Spurgeon. Es lautet: Wenn Satan die Lüge zum Markt fährt, dann spannt er die Wahrheit davor. Das hat er schon bei der Versuchung Jesu getan. Er braucht das Wort Gottes zur Verführung, aber er missbraucht es. Als Engel des Lichts trägt er bildlich gesprochen ein langes, weißes Gewand, und wie der Volksmund sagt, damit er sein Pferdefüßlein damit verdecken kann, damit man es nicht sieht. Wir sollten nach diesen Ausführungen einen Blick dafür bekommen haben, zu erkennen, wann und wo der Pferdefuß sichtbar ist. Geistunterscheidung wollen wir künftig erstrangig an den Erscheinungsweisen, Manifestationen, nicht dort anlegen, sondern das lenkt vom Wesentlichen ab. Wir legen in Zukunft Geistunterscheidung hier in diese Richtung, die wir heute Abend kennengelernt haben, an. Prüfen Sie nach. Eines können wir im Laufe der Jahre erkennen und feststellen. Der Geist der sogenannten ersten, zweiten und dritten Welle und gegenwärtig im Toronto-Segen kulminierend ist ein und derselbe Geist. Es ist der Geist der Vermengung, der Verschmelzung, der Amalgierung aller Religionen zur Weltökumene. Und einem religiösen und einem politischen Oberhaupt wird die Menschheitsfamilie zusammengeführt. Es ist das Bemühen der römisch-katholischen Kirche, unter dem oft beschworenen, nachkonziliaren Geist der Toleranz und Humanität, dem klassischen Geist des Freimaurertums, eine Menschheitsfamilie zu schaffen mit einer Religion unter einer Regierung. Hören wir noch mit den Worten des Papstes Johannes Paul II. Diesen nachkonziliaren Geist, er vergleicht oder identifiziert ihn mit, nach diesem Zitat, in diesem Jahr, Zitat, besteht die charismatische Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche 20 Jahre. Die Kraft und Fruchtbarkeit der Erneuerung bestätigen gewiss die machtvolle Gegenwart des Heiligen Geistes, der in diesen Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Kirche am Wirken ist. Ich nehme an, wir haben verstanden, was für ein Geist es ist, der in der katholischen Kirche wirkt und im Freimaurertum wirkt. Es ist nicht der Heilige Geist, es ist ein anderer Geist. Wissen wir welcher? Kennen wir ihn jetzt? Welcher Geist war es, der den Freimaurerpapst Johannes den 23. das Konzil beschließen ließ? Und von da wurde alles ganz, ganz anders. Der Geist der Humanitas, der Geist des Freimaurertums. Welcher Geist ist somit nach dem Konzil in der Kirche wirksam? Welcher Geist wirkt in allen christlichen Denominationen heute im Grunde? Wo war die Wurzel? Im Freimaurertum. Wie war der Ausspruch des erwähnten Freimaurers bezüglich der Religionsfamilie? Unser Familienname ist Freimaurer. Ihr Lieben, über dieses Thema könnt ihr noch 2 Stunden referieren und noch länger. Danke.